Guten Morgen, es ist Samstag, der 9. August 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für gefährliches Reden, für die Verächtlichmachung unserer liberalen Demokratie. Mein Name bleibt auch im Berliner Untergrund Paul Brandenburg, aber meine Bitte an euch, die ist etwas neuer als früher. Natürlich wollen wir hier nach wie vor immer nur euer Geld, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und lebt einzig davon, dass ihr uns mit eurer direkten Spende auf Sendung haltet. So ihr also etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Falls ihr aber mit eurer Spende das Regime nicht einfach nur ärgern, sondern ihm gleich einen echten Schlag versetzen möchtet, dann nutzt doch dafür ab sofort auch die Nackte Mark. Die Nackte Mark ist unser neuer Krypto-Spendencoin für Anfänger und für alle, die Krypto und Technik eigentlich gar nicht mögen und davon nichts wissen wollen. Auf nacktemark.de findet ihr eine Anleitung, mit der auch der absolut Ahnungslose in wenigen Minuten allen Banken und Behörden sein Geld und unsere Finanzierung entziehen kann. Geht auf nacktemark.de und haltet uns und viele andere freie Medien damit auch gegen den schlimmsten Zensurterror auf Sendung. Ich sage im Voraus herzlichen Dank und wende mich endlich unserer heutigen Runde zu, denn aus Köln wieder im Haus ist der Blogger und Islamkritiker Ali Utlu und aus den Kärntner Alpen die gefährlichste Rednerin von allen, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Grüßt euch, ihr beiden.
Na, hallo.
Auf einmal, das kann nur gut werden. Ihr Lieben, ihr wisst es, die Nichtwahl meiner Person, die ist ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Das sagte Frauke Brosius, Doppelname. Und nur als neueste Keynote-Barbie der SPD ist sie jetzt zurückgetreten. Kaputt ist der schöne Plan, Verfassungsrichterin zu werden, also zurückgetreten von der Kandidatur. Ihr Doktortitel ist vermutlich auch bald futsch, denn ein Plagiatsjäger ist ihr kräftig auf den Fersen. Dann auch wahrscheinlich das Professorenamt gleich mit. Und naja, die neueste Pseudo-Akademikerin vom Typ Maya Göpel, die kommt dann wahrscheinlich auch. Professor Dr. Andreas Fischer-Lescano nämlich, das wird dann wahrscheinlich der neue Kandidat für die SPD-Verfassungsrichterschaft. Der ist jetzt Vorsitzender eines Fachbereiches namens Just Transitions. Es wird inhaltlich viel drüber zu reden sein, aber was mir auffällt, Milena und Ali, das sind irgendwie alles so Doppelnamenmonster, oder? Ich denke immer, wenn ich Fischer-Lescano und Brosius Gersthoff lese, gibt's da einen Zusammenhang? Ein Zusammenhang zwischen, ist das der Problempony der Namensgebung? Welcher ist euer liebster Bandwurm-Doppelname aller Zeiten? Bei mir fällt dann immer einer ein aus meiner Kindheit. Ich kann es dann auch gleich erklären. Aber hat sich bei euch auch irgendeiner eingebrannt? Kennt ihr irgendeinen Doppelnamen-Menschen, der dann in solchen Fällen immer irgendwie aus der Tiefe vorkommt, Milena?
Also mir fällt immer Leuthäuser Schnarrenberger ein, weil er so schön weil der so schön kurz ist. Und dann Hertha Däubler-Gmelin natürlich, ne? Ja.
Die Frau mit dem. Nicht so viele abgrasen. Ali Breuner.
Ach so, okay.
Eigentlich ja immer nur einer. Also Leute, das ist Schnarrenberger, Ali, ich gebe dir ein bisschen Bedenkzeit. Ich war ja mal FDP-Mitglied und habe in der Zeit auch den damals noch Generalsekretärigen Guido Westerwelle getroffen. Und der intern wurde Leute, das ist Schnarrenberger, immer sehr abschätzig die Schnarre genannt. Die mochte man da gar nicht in diesen Kreisen. Ja. Ja, weil die war ja linksliberal. Das mochten diese Leute um Westerwelle herum nicht. Rückblickend muss man sagen, naja, sie hat sich so ziemlich gegen einiges gestemmt, was wir heute auch diskutieren müssen, Frau Leutesser-Schnarrenberger. Aber Ali, jetzt ein bisschen Zeit hattest du. Gibt es noch einen anderen Doppelnamen, Dreifachnamen-Menschen,
der dir... Also mir fiel jetzt eigentlich nur das ein, was Milena schon sagte. Also...
Tja, wir sind halt alt, ne? Wir uns fallen nur die Alten ein.
Ich habe aber einen noch. Ich habe einen, der hat sich mir so eingebrannt. Und zwar, weil er immer aufkam, kurz bevor James Bond dann anfing. Und James Bond kam ja früher, also bei alte Leute wie ich, haben ihn ja in einer ARD gesehen, quasi mal im Nachtprogramm. Der kam ja so gegen 22 Uhr, ging es dann los. Und davor kam das Wort zum Sonntag, sehr gerne. Und das Wort zum Sonntag sprach komischerweise vor meinen James Bond immer Pfarrerin oder Gebiener Holze-Stäbeler. Und der Namen, den habe ich nie vergessen. Ich glaube, Oder Gebine ist der Vorname als Doppelvorname und Holzestäbler war der Nachname.
Aber einen Namen habe ich noch.
Ja.
Marie Agnes Strack-Zimmermann.
Ja,
ganz schlimm.
Peng, peng. Peng. Genau.
Ali, du kannst jede Stimmung verderben.
Ich habe auch noch einen. Ja. Jens Losers Spahn. Weil um vielleicht ganz kurz, ganz kurz politisch zu werden bei dieser Geschichte.
Ja.
Im Grunde ist er der große Verlierer, ja. Er und Merz. Die haben ja wirklich gedacht, oh Gott, wir stimmen mal zu mit der SPD, die doofe Fraktion wird schon Ja sagen. Und das ist immer das Problem, dass Opportunisten haben, die können sich schwer vorstellen, dass es Menschen mit festen Meinungen und Werten gibt, ja. Und ja, also generell erinnert mich diese Koalition jetzt schon an so eine Art Hinterhofschlägerei. Dagegen war die Ampel ja noch Kindergarten.
Jetzt wirst du gleich so inhaltlich. Also meine Güte.
Entschuldigung.
Schunaki Ali hatte uns ja eigentlich schon Pflichteinstiegsthema gebracht, dass wir leider so lange haben. Denn Frau Flack-Zimmermann ist ja eine Art Galionsfigur dessen, was da gerade tobt im Osten und auch im Nahen Osten. Nämlich dem Krieg natürlich. Die Welt berichtet, dass Herr Pistorius seine Pläne für eine Wehrpflicht immer weiter vorantreibt. Mit dem Titel, wer einmal durchs Kasernentor geht, der muss im Zweifelsfall auch bleiben. Er will in Zukunft die Möglichkeit des vorzeitigen Ausscheidens abschaffen, damit dann die, die sich freiwillig verpflichten bei der Bundeswehr, noch vor Einführung eines Pflichtdienstes im Zweifel dann bleiben müssen, wenn er das gerne hätte, eine Art Zwischenschritt auf der Wiedereinführung hin zur Wehrpflicht, was er eigentlich plant. Und derweil... Ja, was eigentlich, Melina? Entspannt sich da was im Osten oder auch nicht? Donald Trump zumindest drohte Wladimir Putin kräftig, hat ihm bis Freitag ein Ultimatum gesetzt, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht. Es wurde von Kreml mehrfach zurückgewiesen. Gleichzeitig kommandiert er wohl Atom-U-Boote in die Nähe Russlands und auch gleichzeitig, wie es so Trumps Art ist, spricht er aber auch davon, dass ein persönliches Treffen zwischen Putin sehr wahrscheinlich ist und dass die Aussichten sehr gut seien. Also wie immer viel Drohnen, viel Warnen und viel Selbstlob bei Trump. Nähert sich da was an zwischen den USA und Russland?
Naja, also die werden sich wahrscheinlich treffen. Also diese Anzeichen verdichten sich ganz, Putin will auch, Hauptsache Zelensky ist nicht dabei. Ich meine, grundsätzlich ist immer gut, wenn gesprochen wird. Aber ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt, ja. Weil Putin hat seine Forderungen, von denen er nicht abrücken wird. Ne? Kein NATO-Beitritt der Ukraine, Krim bleibt bei Russland und diese vorwiegend russischstämmigen, selbsterklärten Volksrepubliken sollen ja ebenfalls zu Russland. Man darf ja auch nicht vergessen, was die Medien früher ja mal berichtet haben, inzwischen völlig vergessen. Die Ukraine führt ja seit 11 Jahren auch Krieg gegen den Donbass. Ja? Renten wurden nicht mehr ausgezahlt, die Gebiete wurden bombardiert. Also auch die UNO hat dort schon die Todeszahlen veröffentlicht und so weiter. Das ist jetzt nichts, es ist etwas, was wirklich, was Leute, die ein Gedächtnis haben, erinnern sich. So. Und Russland sieht sich ja dort als Schutzmacht der russischstämmigen Bevölkerung. Trump wird jetzt dem nicht zustimmen können, ja, auch A, weil es die Ukraine nicht will, aber A, er ist ja auch an diesen Rohstoffen dort interessiert, die es ja genau dort im Donbass vor allem, im Osten der Ukraine gibt. Aber Putin will sich natürlich nicht mit Trump verderben, ja, und will sich auch mit ihm treffen. Der weiß ja auch, besser treffen erstmal als nicht treffen. Ist aber an einem Frieden zu Bedingungen der Ukraine auch nicht interessiert. Ja, die sagen ja genau das Gegenteil. Also alle Gebiete zur Ukraine zurück und NATO-Mitgliedschaft. Ja. Also das sind alle beharren momentan auf ihren Maximalforderungen. Putin steht auch gerade an der Front vor der Einnahme wichtiger strategischer Ortschaften. Also ich denke, es wird sich da nichts bewegen momentan. Was Trump macht, ja, das weiß keiner von uns. Das weiß möglicherweise auch Trump noch nicht.
Ja, aber Trump, glaube ich, wird mit seinen Manövern da oft unterschätzt. Das ist ja gerade Ziel seiner Verwirrungstaktik, ist erfolgreich Verwirrung zu schaffen. Aber
ja gut, das wird ja, aber was er machen wird, hängt ja nun von dem Gespräch ab. Ich wollte damit nicht sagen, dass er verwirrt ist, er hat ja jetzt keine klare Linie, wo man sagen kann, der wird bestimmt so oder so handeln. Ne?
Genau. Nichts Genaues weiß man nicht, kann man eigentlich auch sagen. Aber das hast du natürlich in einer eleganten Art und Weise getan, nochmal alles zusammengefasst, was dazu beiträgt, dass man nichts Genaues weiß. So ist es nun in Russland. Anders, Ali, ist es ja leider, kann man gerade sagen, in Gaza. Denn da hat sich ja überall der tobende Krieg, der da unten läuft, jetzt auch herausgestellt. Offensichtlich will Benjamin Netanyahu die Gaza-Stadt dauerhaft einnehmen. Das hat er gegen den Widerstand seines Generalstabschefs durchgesetzt. Das Sicherheitskabinett hat das gerade beschlossen. Die BBC berichtet, dass das israelische Sicherheitskabinett diesem Plan nun zustimmte und die Besetzung von Gaza-Stadt höchstwahrscheinlich als Vorstufe für die dauerhafte Besetzung des gesamten Gazastreifens durch Israel gewertet werden kann. Dieser Schritt, der weiter als Eskalation gewertet wird, kommt aber, während verschiedene Zeitungen aus der Region berichten, dass eine große Zahl von früheren hochrangigen sicherheitsformellen Funktionsträgern, darunter Shin Bet, also des Inlandsgeheimdienstchefs, Mossad-Chefs, des Auslandgeheimdienstes und verschiedene hochrangige Offiziere des Generalstabs, darauf drängen, dass Trump Netanyahu wiederum darauf drängen soll, endlich seine Politik dort zu beenden, den Krieg in Gaza zu beenden. Wir sagen insgesamt über 600 Unterzeichner aus den höchsten israelischen Sicherheitsstufen. Also Ali, du bist als klarer Unterstützer Israels ja jetzt in der Position, das zu bewerten. Also wie sieht's aus? Israel, Netanyahu eskaliert immer weiter. Die Opposition im Inland wird eigentlich auch immer stärker. Wie geht's weiter und was sollte Netanyahu tun?
Das ist wirklich so gesehen eine sehr schwierige Lage, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass dort noch Geiseln festgehalten werden. Aber welche andere Lösung gibt es denn für Israel, um die Hamas endlich komplett zu neutralisieren? Sie hat sich ja dermaßen dort festgesetzt. Also es funktioniert ja alles bisher nicht. Und eine Besetzung ist zwar eine logische Konsequenz, aber was kommt danach? Also wir können ja mal nach Frankreich schauen. Frankreich will ja den Palästinenser Staat anerkennen. Aber welchen? Ein Terrorstaat, der geführt wird durch die Hamas? Ja, was das bringt, sehen wir ja auch mittlerweile in Syrien, wenn dort ein Terrorchef dann eben Staatsoberhaupt wird. Also Israel hat eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also entweder vergeigt es sie sich mit dem kompletten Westen, der sich mittlerweile auf die Seite der Palästinenser schlägt, oder es akzeptiert die Bedingungen der Hamas und sorgt dafür, dass die sich für immer dort auch festsetzen werden. Also für mich ist das schwierig einzuschätzen mittlerweile, aber ich kann diesen Schritt für Netanyahu verstehen.
Also es ist rein logische Maßnahmen, also zur Verständniseinordnung, Milena, Entschuldigung, du bist gleich dran. Du meinst also logisch ist die Reaktion, dass Israel jetzt sagt, dass Netanyahu ja sagt, wir besetzen Gaza dauerhaft, weil das sonst anerkannt wird als palästinensischer Staat. So verstehe ich dich, Ali.
Genau. Okay. Und 75% des Gazastreifens ist ja praktisch schon besetzt. Okay. Es fehlen ja nur noch die 25%, wo sich leider noch 1 Million Zivilisten drin aufhalten.
Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Milena.
Naja, aber genau das sagen ja diese Militärs, die sich auflehnen gegen Netanyahu. Das macht militärisch alles keinen Sinn. Ja, also in diesem offenen Brief, diese zwei Generalstabschefs AD, Alon und Talutz, haben gesagt, es ist unsere professionelle Einschätzung, dass Hamas keine strategische Bedrohung für Israel mehr darstellt. Die Armee habe ihre operativen Ziele längst erreicht, die militärischen Strukturen der Hamas seien zerschlagen. Und die Befreiung der Geiseln könne nur durch Verhandlungen erreicht werden. Und General Ziff gibt dem noch einen drauf und sagt, wir haben den Gazastreifen bereits besetzt. Wir haben jeden Ort inzwischen 4-5 Mal besetzt. Ja? Wir haben nach einer Militäroperation die Voraussetzungen für einen Regierungswechsel dort geschaffen, um den Sumpf trocken zu legen, nicht um Moskitos zu jagen. Und ich habe den Eindruck, dass auch diese Militärs langsam zu dem Eindruck kommen, dass Netanyahu auch durchaus in eigenem Interesse handelt. Wir dürfen ja nicht vergessen, das wird ja immer so gesagt, ja, was für ein Quatsch, aber Netanyahu droht ein Prozess. Und es droht ihm sogar Knast, ja. Also wenn er einlenkt, dann zerbricht seine Koalition. Da sind ja diese sehr rechtsextremen Parteien, die sich ja selber zum Teil Faschisten nennen und schon davon träumen, dass jüdische Siedler Gaza wieder besiedeln, ja. Also wenn der jetzt sagt, nee, also wir hören jetzt auf zu schießen und wir machen Verhandlungen, sind die weg. Das heißt, ich glaube, dass selbst diese Militärs, die sich auflehnen, inzwischen wirklich den Eindruck haben, dass Netanyahu nicht im Interesse der Geiseln, sondern ganz klar in seinem eigenen handelt.
Es ist ja nicht irgendwer. Also diese Menschen, die das unterschrieben haben, 600 Stück, das ist nicht die oberste Spitze, so viele sind sie, aber es ist die komplette oberste Spitze dieser Geheimdienst und militärischen Institutionen und ganz viel vom Mittelbau. Und zeitgleich, während das passiert, versucht ja Netanyahu auch, die Generalstaatsanwältin zu entlassen. Das wird Deutschlandfunk vermeldet. Die israelische Regierung ist vorerst mit diesem Vorhaben gescheitert, die kritische Generalstaatsanwältin Baharaf Miara zu entlassen. Und da geht es ganz klar um die Verfolgung Netanyahus selbst, die er abwenden möchte. Also Ali, man kann das Ganze auch als Spiel auf Zeit verstehen, wenn man mal die ansonsten ja logischen oder schlüssigen Begründungen des Interesses Israels an der Verhinderung eines Palästinenserstaates sieht, kann man das gerade im Lichte dieser 600 Protestler doch recht gut als Netanyahus Eigeninteresse verstehen, oder?
Ja, also man bekommt ja in Europa auch nicht mit, dass in Israel es eine ganz starke linke Opposition gibt und die Menschen, die auf der Straße sind, auch dazu gehören. Und Netanyahu ist nicht unumstritten, also von Anfang an schon nicht. Und diese Maßnahmen, die er dort durchführen will, die werden Israel vielleicht auch ins Chaos stürzen.
Ja,
ja, aber eins dürfen wir auch nicht vergessen. Auch hier ist Trump der wichtige Player am Ende. Ja? Also diese hochrangigen Ex-Militärs und Geheimdienstchefs haben ja auch einen Brief an Donald Trump geschrieben, in dem sie ihn bitten, sich nicht weiter hinter Netanyahu zu stellen und Netanyahu dazu zu bringen, diesen Krieg zu beenden. Ja? Bisher sagt Trump, Netanyahu kann machen, was er will. Also er steht hinter ihm. Aber die USA sind ein wichtiger Player, dürfen wir auch da nicht vergessen.
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die arabischen Länder im Nahen Osten nicht hinter den Palästinensern stehen und sich auch die ganze Zeit komplett zurückhalten. Und man sollte auch bedenken, dass zum Beispiel Ägypten die Grenze komplett dicht gemacht hat und keiner dieser Länder auch nur einen einzigen Palästinenser aufnehmen will. Und man müsste diese Länder aber auch in Verantwortung nehmen. Denn Gaza muss irgendwann wieder aufgebaut werden. Und es kann nicht sein, dass wir dann dafür wieder zuständig sind.
Das ist ja richtig. Es gibt ja auch diese Erklärung der arabischen Staaten, die von der Hamas die Entwaffnung verlangen und erklären, dass die Hamas die Waffen niederlegen muss, bevor da etwas entstehen kann, was sie ja auch ablehnt, bekanntermaßen. Also dass beide Probleme gehören dazu. Es sind ja verschiedene Aspekte einer Situation, ja.
Man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele Länder dort schon sehr viele Palästinenser aufgenommen haben. Ja, Jordanien ist ja fast ein Palästinenserstaat. Der Libanon hat auch extrem viele Palästinenser und die haben natürlich auch alle Angst, dass die sich Terrorismus ins Haus holen. Ja, ja, das ist ja ganz klar. Ja. Und das Problem ist aber, dass die Opfer sind, ja, das sind diese normalen Menschen, die von einer Ecke in die andere getrieben werden. Und keine Chance haben, da rauszukommen. Und also ich warne davor, diese Menschen einfach zu vergessen. Und wer sie erwähnt, ist nicht unbedingt ein Feind Israels, wie es immer so getan wird, ja. Und ich finde, man sollte ein bisschen seine Menschlichkeit auch wieder einschalten, selbst wenn man auf Israels Seite steht.
Ja, aber das hat ja Ali jetzt nicht ausgeschaltet. Also
das ging eher nach draußen an die Leute.
Tatsächlich im Libanon gerade macht dieser Tage eine Rede dann auch die Runde oder Schlagzeilen, weil im Libanon, in dem viele Palästinenser auch sind, eine örtliche Zeitung den Hisbollah-Chef, den örtlichen, interviewte, beziehungsweise eine Rede wurde von ihm übertragen. Eine Zeitung schreibt dazu, dieser Chef namens Qassem sagte in einer Fernsehansprache, solange, Zitat, die israelische Aggression andauere, könne die Hisbollah keinen Vorschlag für einen Zeitplan der Entwaffnung zustimmen. Er warf der libanesischen Regierung vor, den, Zitat, Widerstand gegen Israel zu schwächen, indem sie Ähnliches fördere. Also es zeichnet sich schon ab, dass das Problem sich dann eben ausweitete und der Hamas-Terror im Gaza Streifen jetzt in Form von Hisbollah-Problem im Libanon dann auch schon ist. Also alles andere als ein Eindämmen des Problems und ob und wie die Besetzung des Gazastreifens da zum Nutze ist, wird die Zeit zeigen.
Man muss aber auch dran denken, es gibt zwei Akteure, die aber auch sehr tief in der Sache verbunden sind und die Hamas auch am Leben halten. Das ist erstens die Türkei. Das ganze Geld der Hamas wird in der Türkei durch türkische Banken auch gewaschen und dazu kommt noch Katar, wo Teile der Hamas auch leben in Saus und Braus. Und das darf man nicht vergessen. Diese Länder müssen endlich sanktioniert werden. Also die Türkei als NATO-Land muss endlich mal spüren, dass sie den Terrorismus nicht unterstützen kann. Und Katar muss auch endlich Konsequenzen haben. Und man darf Katar nicht durchgehen lassen, dass sie sich immer wieder aus der Verantwortung herauskaufen.
An dieser Stelle würde ich aber auch gerne daran erinnern, dass sowohl der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak als auch der ehemalige Geheimdienstchef gesagt haben, dass Israel die Hamas mit sehr, sehr großen Mitteln Geld aufgebaut haben. Ja?
Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es jetzt eingeworfen. Ja, genau.
Richtig. Also so viel, dieser Konflikt ist sehr viel vielschichtiger, als er in den meisten Medien dargestellt wird.
In der Tat. Und in der Person Netanyahu sehen wir ja auch, wie sich da grundlegende und wirklich tatsächlich staatliche Interessen und Probleme vermischen eben mit den Interessen von teilweise sehr wirklich skrupellosen Einzelpersonen, die ja nun auch in anderem Zusammenhang schon als Verbrecher verfolgt werden in ihrem eigenen Land. Wie es eben immer so ist, so banal
und platt wie heute ist Krieg. Wir dürfen auch eins nicht vergessen. Also wir stehen jetzt hier und sagen, ja, es braucht eine Lösung. Es gibt irgendwie seit 40 Jahren oder noch länger keine Lösung für diesen Nahostkonflikt, ja.
Na gut, aber das hat jetzt hier so platt auch keiner gesagt von uns, oder?
Nein, habe ich ja auch gar nicht behauptet, ja. Aber nicht von euch. Ich sag nicht euch, aber alle sagen, ja, ich werde ja die ganze Zeit angepinkt.
Ali Uta ist verlangt.
Nein. Ich habe doch gar nicht gedacht, warum wir darüber gesprochen, sondern es geht ja generell darum, dass alle nach einer Lösung schreien. Ja? Ja, es gab in den letzten Jahrzehnten schon keine Lösung, weil es keine Lösung gibt für diesen, also schon gar keine einfache.
Du, vielleicht will man auch gar keine Lösung haben. Ja, es ist vielleicht im Interesse des Westens besser, wenn dieser Teil der Erde immer wieder im Chaos versinkt. Und
keine Ahnung,
es wird ja auch danach gehandelt.
Ja,
aber warum?
Warum und was auf jeden Fall gilt, das ist für mich dann immer das leider dann immer der Ratschluss, zu dem ich am Ende komme, das, was Henrik Broder sagt über den Nahostkonflikt, er sagte sehr treffend, die gefühlte Kompetenz, die Nahostfrage zu klären, die steigt mit dem Quadrat des Abstandes sinngemäß. Und tatsächlich sehe ich das ähnlich. Es wird dann immer von ganz weit weg, von Menschen, die noch nie da waren, darüber gesprochen, was da nun stattfinden müsste. Wir werden beobachten.
Genau, früher hat es auch keinen interessiert. Es gab ja schon einige Kriege dort im Nahen Osten, ja, und auch zwischen Palästinensern und Israelis. Aber das hat früher eigentlich so keinen so richtig vom Hocker gerissen. Und das ist halt auch die neue Empörungskultur, ne? Die wir spätestens seit Corona haben.
Ja, das würde ich jetzt mindestens eine andere Reihenfolge setzen, aber das ist dann letztlich Streit um Worte und tut letztlich auch nichts zur Sache. Es bleibt eine persönliche Meinung. Tatsache ist aber, Milena, dass eine Psychologin jetzt warnt. Und Apollonius schreibt darüber, dass nämlich solche Leute wie du oder Ali oder ich, wir sind ja alle alte weiße Männer, also egal ob wir junge Frauen sind, wir sind Moment alte. Mal. Nein, wir sind immer, wir sind in unserer liberalen Demokratie immer alte weiße Männer. Und wir werden rechtsradikal, und zwar durch, Achtung, unseren Ruhestand. Apollonius schreibt, eine Psychologin erklärt, Ruhestand macht den alten weißen Mann rechtsradikal. Das sei ein Phänomen, das die Demokratie bedrohen könnte. Die Radikalisierung älterer Männer im Internet, da scheint sie dann wirklich ältere Männer zu meinen. Milena, du bist also kurz davon gekommen. Ältere Männer im Internet, Meinungen zu verfestigen, die dort rechtsradikal sind, die könnte man aber mit Therapiesitzungen oder spezialisierten Beratungsstellen entgegenwirken. Ich glaube, China betreibt sowas wirklich auf Camp- oder KZ-Größe, dass man solche Umerziehungslager hat, was hier dann diese Psychologin wahrscheinlich in Staatsfinanzierung schreibt. Das geht in die ähnliche Richtung. Und derzeit kursiert ja im Internet mal wieder ein Video, das eigentlich die Anfänge davon zeigt. Und Ursula von der Leyen, die Mafiakönigin, die Oberste aus Brüssel, eigentlich in voller Action, wie sie letztlich genau sowas ja einleitet. Da steht Ursula von der Leyen, ihr habt es bestimmt gesehen, in Finnland, das war wohl schon vor einigen Monaten, in Finnland auf einer Bühne und schreit einem Protestant, einem Demonstrierer entgegen, in Russland würden sie sofort verhaftet werden. Wenn sie jetzt in Moskau wären, wären sie in 2 Minuten im Gefängnis. Und während sie das sagt, legt ein Polizist diesem Mann Handschellen an und zerrt ihn aus der Menge. Besseren Zustand für die EU gibt es ja eigentlich nicht. Bessere Zustandsbeschreibung, oder Milena?
Ja, ich würde aber gerne noch was zu Martina Lackner, dieser Psychologin, sagen. Ich habe mal geguckt, wer das ist. Ja, ich denke, wer schreibt sowas? Ne? Und auf ihrer Website schreibt sie: Ich bin Martina Lackner, Psychologin, Autorin und Elite-Consultant. Mein Fokus liegt darauf, Sie als Spitzenkraft dabei zu unterstützen, Ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und Ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen.
Ach du Schande.
Ja, und jetzt, wenn man sich das genau anguckt, was die Frau geschrieben hat, also jetzt im Fokus war das ja, hat sie einen Gastbeitrag geschrieben, mit dem Beginn des Rentenalters würden manche Männer beginnen, ja, demokratische Prinzipien abzulehnen. Ich meine, manche Männer machen auch Weltreisen. Manche werden zum Alkoholiker. Manche bezahlen sogar Nutten und Prostituierte.
Was? Nein, also, auf keinen Fall.
Manche Männer ist schon ein bisschen vage, also selbst für eine Psychologin. Und der ganze Rest übrigens auch. Aber sie ist tatsächlich eine gute PR-Frau, weil wir sprechen über sie. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ich bin jetzt auch mal gerade auf die Seite gegangen. Da bietet sie spezialisiert maßgeschneiderte Unterstützung. Dieser adjektiver Phrasenmüll, den man immer so selbstgemachter Werbung sieht, das ist ja meist so Friseurwerbung, die irgendwie...
Aber das klingt doch wie ein Förderprogramm für alte weiße Männer, was sie da anbietet.
Ihre Website auch. Guck sie dir mal an. Also sieht selber aus wie ein Förderprogramm für alte weiße Männer. Aber Elite Consultant ist natürlich schon mal top. Also das hat schon so Bild- oder News-Niveau, wo ja auch immer nur mit dem Top-Spitzenanwalt gesprochen wird. Das ist eine Doppelung dann in den Vorsilben und Präfixen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es wird dann abgedruckt von solchen Blättchen wie dem Fokus und verbreitet. Und es passt ja, und da wird es dann ziemlich ernst, es passt ja in das, was die EU mit solchen... Genau, es flankiert.
Aber wobei, ich muss aber doch noch sagen, was sie, also die Tipps für fassungslose Angehörige hat sie ja, ne? Verstehen statt verharmlosen. Soziale Räume schaffen und offen halten.
Milena, für dich ist aber auch was da. Ich lese gerade von weiblicher Ohnmacht zu machtvollen Lösen in Karriere, Partnerschaft und Familie. Die Dame hat einen Fetisch, was Machtworte angeht. Also von Ohnmacht zu machtvollen Lösungen, Milena. Kannst du kommen? Von weiblicher Ohnmacht.
Aber das, was ich ja auch witzig finde, also laut Lesung bin ich ja ein POC, also People of Color.
Aha.
Aber da ich ja nicht links bin, auch kein Muslim mehr, werde ich ja als weißer Mensch gelesen. Also aha, meine Hautfarbe ist ja je nachdem, wer mich gerade anspricht, nicht mehr relevant.
Du kannst deine Hautfarbe wechseln, willst du sagen?
Ich ja, ja.
Du bist der berühmte Opfertäter.
Genau. Also wäre ich jetzt bei den Grünen, wäre ich ein unterdrückter Mensch, alleine durch meine Hautfarbe. Da ich aber nicht bei den Grünen bin, gehöre ich mit zu den alten weißen Männern.
Also, du bist ja du
das
bist
versteht
ja krass.
Keiner mehr.
Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Aber du, jedenfalls, du kannst deine Hautfarbe wechseln und bist eigentlich was, du kannst deine Rasse wechseln. Aber eigentlich bist du, was du willst.
Ali has good genes.
Wollte gerade sagen. Ja, lacht nur, das ist bald vorbei, denn ganz rein zufällig und plötzlich und unerwartet, weil ihr wisst, nichts hat mit irgendwas zu tun in unserer liberalen Demokratie. Plötzlich und unerwartet, da sagt der Deutschlandfunk, dass Digitalminister Wildberger, den haben wir, ja, ob wir wollen oder nicht, Digitalminister Wildberger, sich in die Debatte um den Jugendschutz eingeklinkt hat, wenn ich wusste, dass die gerade tobt. Er sei offen für eine Altersgrenze bei Social Media, hat natürlich nichts mit alten, weißen, radikalen Männern im Internet zu tun. Genauso wenig wie die Meldung des Deutschlandfunks, dass in der Sicherheitspolitik selbiger Digitalminister Wildberger grundsätzlich offen ist für Palantir-Software. Wir erinnern uns, das ist der amerikanische Spionagekonzern, der mit sowas wie Gotham prädiktive Verbrechen irgendwie vorhersagen möchte, der also schon heute weiß, dass Ali morgen eine Bratwurst klaut und ihn deswegen lieber verhaften will. Und das alles ist nicht etwa vage und in Zukunft, sondern wie wir bei Heise lesen, einem Portal ja für Techniknachrichten, da hat das ganz konkrete Auswirkungen. Auf ersten Blick erkennt man es vielleicht nicht unbedingt, aber Heise meldet, die Landesmedienanstalten wollen Finanzdienstleister dazu zwingen, Zahlungen an Erotikportale wie Pornhub und YouPorn abzulehnen. Auch Zahlungen Erwachsener. Die Rechtsgrundlage sei der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das hat der Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz dem evangelischen Pressedienst erklärt. Nur wenn die Pornoanbieter Reichweiten und Einnahmen verlieren, können wir sie dazu bringen, beim Jugendschutz einzulenken, begründet er. Und Ali, also das heißt für mich ganz klar, niemand hat die Absicht, hier irgendeine Zahlungsmauer zu errichten. Es geht ausschließlich um Jugendschutz, oder?
Ja, also vor allem die EU will das ja auch durchdrücken. Und die ganzen deutschen Politiker können sich dann wieder auf die EU berufen. Es soll ja ein europaweiter Altersnachweis fürs Internet kommen. Also allgemein, es geht nicht mal mehr um Pornografie, sondern ja, das Internet soll eben nur noch für Erwachsene sein.
Erwachsene, genau. Also Erwachsen gleichbedeutend mit Menschen, die eindeutig identifiziert sind. Und die
also
nicht mehr
ein 14-Jähriger oder ein 16-Jähriger, der sich über Politik informieren will, steht dann plötzlich vor einer Brandmauer im Internet. Und das können wir nicht zulassen, weil jeder hat das Recht, sich mit allen Mitteln fortzubilden oder weiterzubilden. Und dazu zählt heutzutage vor allem auch das Internet. Und das zu beschränken, bedeutet einfach, Online-Analphabeten bei uns zu erziehen. Und wer in andere Länder oder andere Regionen schaut, der sieht, was daraus werden kann. Hm. Ich sag nur China.
Ja, aber es geht natürlich auch in erster Linie dadurch darum, dass sich dann jeder irgendwie identifizieren muss. Ne? Also weißt du genau, was, wer, wann, warum, wo im Internet macht. Darum geht's. Aber
es geht aber auch vor allem darum, dass die rechten Parteien wie die AfD online auf den ganzen Social Medias einen großen Erfolg, vor allem bei jungen Menschen haben. Und das will man wohl beschränken.
Ja, mit Sicherheit. Also Jugendschutz wird ja sowieso, aber generell erstmal so als Feigenblatt vorneweg. Das ist ja bei der Chatkontrolle nicht anders gewesen, ja?
Genau.
Also da heißt es ja immer, wir müssen das Internet durchforsten. Also quasi jeder ist erstmal Straftäter, bis wir nachgeschaut haben, ob es doch nicht so ist, ja? Das ist ja im Grunde, also jeder ist erstmal verdächtig. Und das will ja die EU auch. Die möchte ja grundsätzlich mal die Behörden auffordern, da überall mal reinzugucken, wer strafbare Inhalte teilt oder postet oder in diesen Chats halt hat. Ja? Also das heißt, man steht unter Generalverdacht. Jeder Bürger steht unter Generalverdacht. Ja. Und erst wenn die Behörden in den intimsten und privatesten Chats drumschnüffeln, kann er entlastet werden. Vorher nicht. Und genau da ging es auch am Anfang immer natürlich um Jugendschutz, Kinderpornografie.
Ja, es ist eine widerwärtige Heuchelei, dass die plötzlich den Jugendschutz entdecken. Wenn man zurückschaut, 60%, ich sage das immer wieder, 60% der CD-ROM-Umsätze, die ganz alten weißen Männer unter uns erinnern sich noch, diese silbernen, runden Scheiben, die man so einlegen konnte in den Computer. 60% der Umsätze von CD-ROMs war Pornografie. Bis heute ist es so, dass die Schätzungen im Internet darauf in die Richtung gehen, dass immer noch rund 60-80% des Internet-Traffics mit Pornografie zusammenhängen. Das ist nun mal in Masse da. Ob man das gut oder ganz furchtbar schlecht findet, gar keine Frage. Aber jetzt plötzlich im Kontext der Zensurdiskussion zu entdecken, dass der Jugendschutz durchgesetzt werden muss, wer das glaubt, glaubt auch, dass das Ordnungsamt die Küche aufräumt. Und was du gerade ja gesagt hast, Milena, jetzt wird wieder darüber diskutiert, diese Chatkontrolle clientseitig verpflichtend einzuführen. Das heißt, auf Ali Utlus Telefon müssen dann Telegram, Signal und die anderen Provider in der EU Programme laufen haben, die während er die Nachricht schreibt, an Paul Brandenburg, da schreibt er natürlich, wo wir wieder umstürzerische Sachen heute Abend machen werden in Köln. Und bevor er das abschickt, muss auf seinem Telefon dann die Zensurschnüffelmaschine durchlaufen. Und wenn die dann meint, was Ali da schreibt, das ist nicht gut, dann sendet die das direkt zum Staatsschutz und DSS-Kommissare können zu Ali fahren. Das ist der konkrete Plan, den die EU jetzt mit der neuen Ratspräsidentschaft aus Dänemark neu wieder auf den Tisch legt. Ein alter Plan, den sie jetzt durchsetzen will. Erstmal. Ja, Ali erst und dann will er.
Also meine Wurzeln kommen ja aus der Piratenpartei. Wir hatten ja damals, unser Hauptthema war eine Zeit lang Zensursolar gewesen. Also Frau von der Leyen wollte ja vor zwölf Jahren ja schon das Internet zensieren und brachte ja auch den Jugendschutz als Grund dafür. Sie wollte ja Kinderpornografie-Seiten verbieten und anstatt die Seiten zu löschen, wollte sie vor jede Seite eine Meldung setzen, dass man jetzt eine Seite besucht, die in Europa verboten ist. Also sie wollte ja damals schon die Wurzeln nicht kaputt machen, und zwar die Seiten aus dem Netz nehmen, sondern sie wollte einfach nur von ein Stoppschild machen. Und diese Frau ist für uns brandgefährlich. Das sagten wir damals schon und das ist heute immer noch so.
Das ist eigentlich noch
und Kinder funktioniert halt immer. Wer will denn nicht Kinder schützen oder Jugendliche?
Und ich meine, das Internet ist ja natürlich schon sehr eingeschränkt, was wir ja seit Jahren haben, und früher gab es das in dieser Form nicht, dass wenn du etwas auf verschiedenen sozialen Netzwerken als Video oder so hochposten möchtest, dann wird das vorher kontrolliert, bevor das draufgelassen wird.
Ach was?
Ja, aber ganz früher, als es anfing, da hast du was einfach gepostet, ja. Und jetzt wird erstmal abgecheckt, ob du das posten darfst. Also so weit sind wir ja längst. Ne?
Wer noch so ein alter weißer Mann, wie das ein kleines silbernes Modem hatte mit 1200 baut und weiß, was das ist. Der erinnert sich an diese dunklen Frühzeiten. Das ist lange vorbei. Heute ist mein Gespräch mit Martin Sellner bei YouTube in Deutschland strengstens verboten. Da wird er nur eingeblendet, aufgrund eines behördlichen Hinweises gesperrt oder einer Verfügung. Was dahinter steckt, will man mir nicht verraten von YouTube. In außerhalb dieses Insassenbereiches Deutschland ist es noch verfügbar und natürlich in der freien Welt sowieso über andere Quellen. Das grassiert wie blöde. Da, wo es dann trotz aller Mechanismen trotzdem nicht ganz klappt und einer einfach noch handgemachten Mist baut, wie zum Beispiel der Grünen-Chef Bantag, da muss er es dann per Hand löschen. Ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Der durchforstet nämlich gerade seine Tweet-Historie, nachdem auffiel, dass er offensichtlich Deutschland scheiße findet. Weil das hat er ja mehr oder minder so gesagt, als er gefragt wurde, ob er denn Deutschland liebt. Da hat er sich ein ganz altes FDP-Wort so eigen gemacht, meinte, lieben würde er nur Menschen, seine Frau und so. Und auch Duisburg würde er wohl lieben, aber Deutschland dann wieder nicht mehr. Wie das geht, hat er nicht verraten, warum er eine Stadt liebt, aber ein Land nicht. Und jetzt durchforstet er seine Timeline und löscht dann alles, weil er wohl einen Shitstorm gekriegt hat. Es ist blöd, wenn man Mist baut.
Ich kann ja mal einige Zitate von Grünen bringen, damit man einfach mal ein Bild darüber bekommt, was diese Menschen so sagen. Wir haben Timon Genius, der sagte, natürlich kennen die Grünen Vaterlandsliebe. Wir kennen und wir verachten sie. Oder zum Beispiel eine Sibel Schick, Rassismus gegen Deutsche ist richtig und wichtig. Oder Georg Kurz, Grüne Jugend, kann's kaum erwarten, Team Umvolkung. Dann haben wir einen Danilo Czosnik, der sagte, wozu Heizung, wenn man sich an brennenden Deutschlandflaggen wärmen kann. eine Sarah Lee Heinrich, grüne Jugendvorsitzende, sagte, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Oder wir haben einen Matthias Ohmen, Grünpolitiker. In Dresden ist Fliegerbombe DD in Twitter-Trends. Ja, das lässt doch hoffen. Do it again. Hm. Also, wenn man sich einfach mal so...
Einzelfälle,
die zu einem großen Problem werden. Aber wenn man einfach den Grünen mal zuhört... Und das ist ganz einfach. Man muss ihnen zuhören, um sie einfach zu entzaubern.
Lustig ist, was umgekehrt passiert. Milena,
ja, aber ich meine, diese Diskussion um ich liebe Deutschland, das nein, ich liebe Deutschland, ich liebe Duisburg, aber jetzt nicht Deutschland. Das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich albern. Ja,
ja, aber um die geht's
also
ja
das
nicht,
hört sich, das hört sich, ja, aber es hört sich schon.
Abneigung, die offensichtlich haben gegen alles,
ja,
was irgendwie
aber
deutsch
beim Banaschak war das jetzt nicht unbedingt, dass der eine tiefe Abneigung hat.
Nein.
Also da bei dem, bei, das war ja da, das, was Ali vorgelesen hat, war schon ein bisschen was anderes. Aber unsere Ursprungsgeschichte, diese Ursprungsgeschichte, ich meine, wir dürfen auch nicht irgendwo hinkommen, wo man dann erst akzeptiert wird, wenn man sagt, ich liebe Deutschland. Ne? Also
Nein, aber komm, darum, ganz fair, darum geht es da nicht, sondern es geht bei den Grünen wirklich darum, dass die offenkundig einen richtig tiefgehenden Hass auf alles haben, was sie irgendwie deutsch
waren. Das waren natürlich auch so ein paar wirkliche super, das war so junge kleine Idioten, die der Abi da gerade zitiert hat. Ne?
Alles Einzelfälle.
Ist es nicht so, um mich mal unbeliebt zu machen? Also ich setze mich für Meinungsfreiheit ein und auch diese Sätze sind bei mir erlaubt.
Natürlich sind die erlaubt.
Und sich dann jedes Mal daran aufzuhängen, ja, ich finde viele Sprüche total scheiße. Ich bin aber auch dagegen, Menschen, wie Milena gesagt hat, dazu zu zwingen, eine Vaterlandsliebe zu entwickeln.
Was? Das hatte ich jetzt aber vor, das wäre jetzt mein politisches Programm gewesen.
Nein,
unnötig, das zu betonen, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Selbstverständlich hat man das Recht, den größten Mist zu sagen, gar keine Frage. Aber ich halte es trotzdem, und da bin ich jetzt ganz bei den Patrioten, ich halte es trotzdem für relevant, darauf hinzuweisen, dass wenn Menschen antreten, ein Land zu regieren und da wirklich das prägen zu wollen, das Wohlwollen zu den Menschen, die sie da regieren möchten, doch verlangt werden kann. Ob das nun Patriotismus ist, ob das Liebe zum Land sei, wie auch immer. Aber diesen Menschen zu erklären, wie sehr man sie und ihre Lebensweise hasst, dass man sie gar wie das manche von diesen Irren tun auslöschen will, das ist krank, das ist unbedingt ein Gegenstand der Berichterstattung.
Aber weißt du, wie naiv das ist, was du sagst?
Nein, aber das setzt
du irgendwie voraus, dass andere Politiker, die sagen, ich liebe Deutschland, tatsächlich Politik für deutsche Bürger machen.
Ach komm.
Ja, also da möchte ich ganz energisch protestieren. Ich denke, dass...
Sind die CDU nicht unsere Rettung? Ich dachte.
Nein, ich glaube, dass die meisten Politiker, vor allem die in Spitzenämter kommen, da geht es längst nicht darum, ich meine, das ist wirklich eine Binse, ne? Längst nicht darum, deutschen Bürgern zu helfen, besser zu leben.
Milena, du entzauberst hier unsere schlimmsten Hoffnung.
Jo.
Wisst ihr aber, was andersrum passiert?
Da sind sie alle gleich, ne? Egal wie sie reden.
Das ist leider wahr, das Parteienkartell unterscheidet sich in seinen Farbschattierungen voneinander eigentlich nicht. Also nur in den Farbschattierungen, aber ansonsten nicht. Was lustig ist, wir haben jetzt mal gesprochen, was passiert, wenn Grüne schreiben. Grendner Karl-Heinz hat rausgefunden, was passiert, wenn du Grün schreibst. Hast du es auch gelesen, Melina?
Nee.
Rentner Karl-Heinz hat einen Brief geschrieben. Rentner Karl-Heinz scheint steuerpflichtig zu sein in Baden-Württemberg und hat seine Steuererklärung zu spät abgegeben. Das schreibt News. Und weil er sie zu spät abgegeben hat, wenige Tage hat der 72-jährige Rentner eine Säumnisgebühr von 9,50 Euro bekommen. Soll froh sein, nicht 1953 und ein paar Jahre Gefängnis in Androhung, wie das sonst so üblich ist, sondern 9,50 Euro. Und Rentner Karl-Heinz hat deswegen einen Brief geschrieben. Und zwar an den grünen Finanzminister von Baden-Württemberg und hat dort geschrieben, in relativ knapper und absolut unproblematischer Art und Weise, höflich, freundlich und ein bisschen ironisch, dass das doch ganz schön heftig sei und nicht von Fingerspitzengefühl zeuge, die Leute so abzukassieren, wenn die Großen wie bei ComX einfach so davonkommen. Das hat er denn dem grünen Finanzminister zugestellt. Und wer kam dann zu ihm? Die Kripo. Die klingelte dann bei ihm, der Staatsschuss, um zu fragen, ob er denn ein Reichsbürger sei. Das Ganze wurde im Rahmen der Gefahrenabwehr gemacht, weil ja sein Brief darauf schlussfolgern lassen könnte, dass er in irgendeiner Weise die Legitimität, das weiter und bla 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 bla. Denise Beyers heißt der Mann, der migrationshintergründige grüne Finanzminister, der sofort die Kripo schickt, wenn denn einer einen solchen höflichen Kritikbrief schreibt. Ja.
Warum? Weil es ist so völlig verrückt.
Also jetzt bin ich selbst sprachlos. Also er hat doch nur die Gebühr kritisiert.
Entschuldigung, also einer nach dem anderen. Ali?
er hat doch nur diese Gebühr kritisiert. Also ist man jetzt mittlerweile schon Reichsbürger, wenn man einfach nur eine Gebühr kritisiert, eine Säumniszahlung.
Ein deutliches
also
Ja.
Also da kommen wir aber langsam in Teufelsküche, weil
ich glaube.
Ja. Was glaubst du?
Ich glaube, in Baden-Württemberg, da in Stuttgarts Finanzamtswelt und Staatsanwaltschaftswelt, da wissen die jetzt im Moment nicht, was sie tun sollen, wo der Ballweg-Prozess weg ist, verstehst du? Die haben da einen Haufen Leute und ja, müssen irgendwie beschäftigt werden.
Ich glaube nicht, dass die sich langweilen, weil Apollo News hat ja jetzt veröffentlicht, was niemand hier hätte glauben können. Also die Tagesschau hat uns allen ja versichert, dass der Prozess gegen Michael Ballweg als Querdenkengründer überhaupt nicht politisch war. Also der Staatsmedien haben ganz klar gesagt, wer da behauptet, dass Ballweg 9 Monate wegen 19,53 Euro in Haft saß, das sei irgendwie politisch motiviert, der sei ein Schwurbler. Und jetzt, upsie, hat Apollo News dummerweise Ermittlungsakten gefunden, in denen ganz klar steht, dass der Prozess politisch motiviert war. Das ist schon doof, ne?
Mhm.
Also, wir haben Ermittlungsakten veröffentlicht, wo das drinsteht, wo ganz klar drinsteht, dass zwischen Finanzministerium und dem bestens bekannten Anwalt Jun, eine der Kettenhunde der von NGO-Organisationen befeuerten Hasskampagnen gegen Andersdenkende, der jetzt auch Verfassungsrichter auf Vorschlag der Grünen ist in Bayern, dass all diese Menschen zusammengewirkt haben, um den Querdenken-Chef, weil er Querdenken-Chef ist, vor Gericht zu zerren. Tja, wer hätte das gedacht, Melina?
Also ich empfehle wirklich jedem diesen Artikel bei Apollo News zu lesen. Es ist jetzt zu kompliziert, das alles hier so aufzudröseln, aber die haben das wirklich minutiös quasi nachgezeigt. Also welche Rolle Jun spielt. Die Aussage des Finanzamts am Anfang, also der erste Versuch von Anwalt Jun, der hat ja dann nicht viel ergeben. Also sie haben zwar jetzt mal nachgeschaut, aber das Finanzamt hat dann ja gesagt, es bestehe kein Anfangsverdacht und da wird kein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das war ja so der Anfang dieser Geschichte, ja. Und dann wurden halt härtere Geschütze aufgefahren und auch Böhmermann gehörte dazu, ja. Und dann ging das richtig so eins nach dem anderen los. Und dann, wer welche Rolle spielt, hochinteressant, kann ich nur empfehlen. Und es ist natürlich auch der letzte Beweis dafür, dass sich das ZDF aber sowas von offensichtlich für politische Intrigen einspannen lässt.
Putzblitze.
Ja, sich zum Teil ja auslöst. Also durch Böhmermann. Ja, wir erinnern uns den Fall des ehemaligen Cyberchefs Schönbohm, ja, der durch Böhmermann angeklagt wurde, ohne irgendwelche Belege und von Nancy Faeser weggefegt wurde. Und zwischen Böhmermann und Nancy Faeser gab es damals Kontakte, ja, also zwischen der Redaktion Böhmermann und dem Ministerium.
Wollte gerade sagen,
Igitt. Und nee. Also sagen wir mal, Nancy Faeser wollte den loswerden und hat Böhmermann dafür benutzt. Ja. Ja? Ich möchte nicht wissen, was Böhmermann dafür bekommt. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Aber jetzt doch auf,
das,
Mensch.
Das ZDF, und das gilt möglicherweise auch für die anderen öffentlichen rechtlichen Sender, das kann ich aber nicht beurteilen, weil beim ZDF steht es damit definitiv fest. Ja?
Also du meinst, es ist natürlich anders als bei der ARD, wo so Sommerinterviews gemacht werden und dann da Tonstörungen im Hintergrund nicht rausgefiltert werden.
Ja. Aber das ist ja schon eine Nummer härter. Ne? Also wirklich politische Intrigen auszulösen, also mit undemokratischsten Mitteln und einem Hetzer vor dem Herrn dahin zu... Also das ist schon so, das ist der Gipfel des Miesen. Ja?
Dann können wir doch jetzt zu dem AfD-Bürgermeisterkandidaten kommen.
Ich wollte gerade sagen, Ali, du nimmst hier meine Stelle ein, sobald ich dann irgendwann im Untersuchungsknast sitze für die nächsten 10 Jahre. Wenn ich dann
vielleicht sind wir Nachbarn.
weil das wäre mir jetzt auch eingefallen. Da ist es wohl so in unserer liberalen Demokratie, dass es einen Ort gibt, der demnächst wählt, seinen Bürgermeister. Und es scheint so zu sein, dass dort gewinnen würde ein Mann, der Rechts-Rechts-Nazi, Rechts-Rechts-Rechtspartei AfD, die natürlich der Untergang dieses Abendlandes wäre. Und damit er nicht antritt, da wurde ihm jetzt das Antreten zur Wahl verboten. Das ist erstmal möglich grundsätzlich, wenn es ein Richter macht, eine Wahlberechtigung irgendwie zu nehmen. Das kann das Bundesverfassungsgericht sogar dauerhaft aberkennen, aber in Deutschland eigentlich auch niemand anders. Nur durch Richterspruch kann die Wahl ausgeschlossen werden, aber hier, da hat es der Geheimdienst getan. Der politische Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz hat dafür gesorgt, dass diesem Bürgermeisterkandidaten seine Wahlantrittsberechtigung genommen wurde, weil der eine Rezension über Herr der Ringe schrieb. Das glaubt man nicht, aber Ali, es war ganz genau so, richtig?
Ja, und also sie hatten überhaupt gar kein Recht gehabt, diese Anfragen zu stellen. Und die Antworten, die kamen, die waren auch sowas von allgemein gewesen und auch im rechtlichen Rahmen, dass man sagen kann, also hier wird einfach ein demokratischer Kandidat vernichtet. Also wirklich vernichtet. Und wenn das Schule macht, dann haben wir aber ganz schwere Zeiten.
Das hat lange Schule gemacht. Der Mann heißt Joachim Paul und soll in Ludwigsburg Kandidat, Oberbürgermeister werden, Melina.
Ludwigshafen,
richtig.
Genau, und Ludwigshafen ist seit der letzten Bundestagswahl Hochburg der AfD. Ja? Mhm. Also stärkste Partei ist die AfD dort geworden mit den meisten Zweitstimmen. Und letztes Jahr durfte ja Paul noch für ein Landratsamt kandidieren. Ja, also da hat man ihm nichts in den Weg geworfen. Nur diesmal haben sie natürlich Angst, dass er gewinnt. Also der SPD dort, der Regierenden, geht der Arsch auf Grundeis. Und wir dürfen in dem Zusammenhang nicht vergessen, der Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde und untersteht dem jeweiligen Innenminister.
Nein. So.
Aber ich habe mir noch ein Interview mit dem Verfassungsrechtler Böhme-Nessler angehört. Mhm. Der sagt natürlich auch, das ist völlig absurd. Es ist ja in diesem Falle der Wahlausschuss gewesen, der die Kandidatur abgelehnt hat. Nur der Wahlausschuss hat ja auch nicht die Kompetenz. Der darf eigentlich die Kandidaten nur formell untersuchen. Was, du bist erst 15, dann darfst du dich nicht aufstellen lassen. Weißt du, so.
Ja, klassischer Fall, passiert ja ständig.
Genau, und ein Wahlausschuss kann auch nicht auf Basis von Verfassungsschutzinformationen handeln.
Nein.
Und Nessler sagt, das ist ganz einfach. Wenn eine Partei verboten ist, darf sie nicht an Wahlen teilnehmen. Wenn sie nicht verboten ist, hat sie die gleichen Rechte wie alle anderen Parteien. Ja? Und er sagt also, dass der Joachim Paul vor Gericht wohl gewinnen wird. Aber er neigt ein bisschen zu Optimismus, der Herr Böhme-Nessler. Einen lieben Gruß an dieser Stelle.
Ja, Gruß dahin, Herr Böhme-Nessler. Gehört aber wirklich zu den ganz wenigen Juristen, die es klar sagen, zu den ganz wenigen, die sich trauen. Das freut ihn sicherlich sehr, solche Dinge auszusprechen. Was überraschend ist, es tut jetzt einer, von dem man sonst wenig hört, der Christoph Degenhardt, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, den ich noch kenne aus meiner Jurastudentenzeit, der hat jetzt in der NATO-Zürcher Zeitung in der Schweiz ein Interview gegeben. Die überschreibt das Interview mit: Ein deutscher Staatsrechtler ist überzeugt, das Bundesverfassungsgericht wird immer mächtiger und weitet seine Befugnisse aus. Das ist schweiztypische Untertreibung für das, was Degenhardt dann im weiteren Text sagt. Dort meint er, Grundrechte würden nicht mehr als Abwehrrechte gegen den Staat verstanden. Stattdessen würden sie zum Einfallstor für staatliche Eingriffe. Und das ist nichts anderes als die komplette Umkehrung unseres Grundgesetzes und die Errichtung einer Diktatur der Parteien. Und so hat es auch Gerhard Gross kommentiert, was da passierte mit dieser Verhinderung von Joachim Paul. Es ist ein diktatorisches Übergreifen. Nicht einmal in den dunkelsten Zeiten in Russland, das immer wieder gern zitiert wird von den Gegnern Russlands, oder auch in anderen Staaten, in autokratischen Staaten, wurden die Menschen ohne Richterspruch von den Wahllisten gestrichen. Man hat zumindest Richtersprüche irgendwie fingiert. Und es wäre ja nicht so, dass sich die deutsche Justiz groß dagegen wehren würde, als Bordsteinschwalbe eben dieser ganzen Unrechtspolitiker zu agieren. Man macht sich hier aber nicht mal mehr die Mühe. Nicht mal mehr das. Es ist offene Diktatur in Deutschland.
Tja, es sieht so aus. Aber ich bin gespannt. Er will sich ja wehren, der Herr Paul, juristisch, hat er gesagt.
Ich treffe ihn morgen.
Du triffst ihn morgen?
Genau gesagt, eigentlich fast sogar ein bisschen später an diesem Tag.
Mhm. Ja, das ist doch witzig. Man wirft ihn ja auch Kontaktschuld vor.
Die hat er.
Also was Seltener anbetrifft, wenn er sich morgen mit dir trifft, dann haben sie ja noch viel mehr in der Hand gegen ihn.
Er trifft sich nicht mit mir, er trifft sich heute beim Kompakt-Sommerfest mit all den anderen bösen, schlimmen Fingern. Und da ich auch zum Kompakt-Sommerfest eingeladen bin, gehe ich dann sehr gerne hin, darf da mit Kevan Sofisiyavasch über die Kriegstreiberpolitik Deutschlands diskutieren und dann auch mit Joachim Paul sprechen, der da sein wird nach den Ankündigungen.
Ich bin gespannt. Wenn Saskia Ludwig da ist, die CDU-Abgeordnete, ob ich ein Foto mit ihr machen kann.
Ja, wird sie bestimmt sein, unbedingt, ja. Direkt nur mit so als Friedrich Merz zusammen, stellt sie sich dann da hin und schüttelt mir die Hand.
Genau. Nee, aber ich meine nur zum Hintergrund, sie hat ja ein Foto auf irgendeiner Veranstaltung, wurde sie fotografiert, gemeinsam mit Alice Weidel, und jetzt tobt die CDU und will, ich weiß nicht, was sie wollen. Sie wollen sie rausschmeißen in Wirklichkeit.
Ja, im Prinzip ja. Weil das geht gar nicht. Kontaktschuld.
Apropos rausschmeißen und CDU, es gab ja mal, also der Anwalt von Michael Ballweg, der oder ein, das weiß ich nicht, das war ja der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhard Löffler, Und dafür wurde der ja von seiner Partei, der CDU, schon mal massiv unter Druck gesetzt, Und die haben ihn sogar, laut Apollo News, die haben danach gefragt, die haben ihn gewarnt davor, dieses Mandat anzunehmen, also Ballweg zu vertreten. Und die haben ihm auch damals gesagt, dass er seine Wiederwahl damit gefährde. Und tatsächlich hat er jetzt in einer Kampfabstimmung seine Nominierung verloren. Und der Mann sitzt seit 2006 im Landtag.
Hat nichts mit irgendwas zu tun.
Kontaktschuld bei der CDU wird ganz, ganz groß geschrieben.
Tja, so ist es. Und derweil geht es im Osten mal wieder ein bisschen in die andere Richtung. Das ist interessant, was da gerade in Polen passiert. Die Welt schreibt, nein zu illegaler Migration, ja zum Zloty, nein zum Euro. Er ist Fan von Donald Trump und gibt gern den harten Kerl. Der neue polnische Präsident Karol Nawrocki könnte einen Kurswechsel einleiten. Bei seiner Vereidigung schaut Premierminister Donald Tusk mit versteinerter Miene zu. Und Herr Nawrocki verbreitet dann Videos von sich, wie er auf den geballten Fäusten, auf den Knöcheln Liegestützen macht und junge sportliche Kerle dabei schlägt und es einfach länger schafft im gut sitzenden Anzug und strahlt danach in die Kamera. Da gibt es einen neuen, deutlich pro-patriotischen, rechtsgerichteten Präsidenten in Polen, der so ziemlich der Albtraum von Donald Trump sein dürfte, Milena. Nicht fast von Donald Trump, von Donald Tusk, ist die beiden Donalds verwechselt. Also, Donald Trump ist er sicherlich nicht der Albtraum. Ja.
Also ich glaube, der spricht sich Nawrocki aus.
Ja,
Nawrocki. Meine ich so gehört zu haben. So lange ist er jetzt noch nicht im Amt. Ne? Aber der scheint echt ein richtiger harter Hund zu sein. Der hat ja direkt nach seiner Wahl in einem Fernsehinterview gesagt, er habe keine Eile, Donald Tusk zu treffen und halte den für den schlechtesten Ministerpräsidenten ever, den das Land jemals hatte.
Auf gute Zusammenarbeit.
Ja, und in Polen hat der Präsident, hat er richtig Macht. Ne? Der ist Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte. Er nennt den Chef des Generalstabs, die Kommandeure aller Teilstreitkräfte. Im Kriegsfall ernennt er den Oberkommandeur der Streitkräfte. Der Präsident kann dort eine Generalmobilmachung anordnen. Und er alleine ist berechtigt, die polnische Staatsangehörigkeit zu verleihen. Ja? Also ist quasi ein Steinmeier auf Speed, der Typ. Und also das kann richtig lustig werden. Und ich bin mal gespannt, ob die Tusk-Regierung das überlebt.
Tja, das wäre ihr nicht zu wünschen. Und im Osten brodelt es auch an anderer Stelle immer weiter. Denn da passiert Interessantes, was, Überraschung, Überraschung, in deutschen Staatsmedien nicht so richtig kolportiert wird. Da ist ein Milorad Dodic abgesetzt worden. Der bosnische Serbenführer ist seines Amtes enthoben worden. Und das durch einen europäischen, einen EU-Beamten deutscher Staatsbürgerschaft, auch wieder einseitig, ohne Gerichtsverfahren, schlichtweg per Ordre de Mufti sozusagen abgesetzt worden. Das sorgt für gewaltige Verstimmung in der Region, aber nicht nur dort. Viktor Orban, schreibt jetzt der Express, also Ungarns Premierminister Orban, trifft sich mit Dodic und sagt, Ungarn akzeptiere das Urteil, das nachgeschobene dann Gerichtsurteil, was gegen ihn ausgesprochen wurde, nicht. Der ungarische Ministerpräsident Orban und Außenminister Peter Szijjártó, da kannst du bestimmt auch anders aussprechen, Milena, trafen sich am Dienstag in Budapest mit dem bosnischen Serbenführer Milorad Dodic, um ihm die Unterstützung Ungarns zu zeigen, sagte Szijjártó in den sozialen Medien. Also man stemmt sich doch mit immer mehr Kraft gegen diese EU-Diktatur dort in diesen wilden Ostgebieten, lieber Ali. Vielleicht ja doch was Hoffnung für uns birgt?
Ja, also bei dem Thema bin ich eher voreingenommen, aus Gründen, weil ich stehe eher zu der bosnischen Seite, also bosnisch-muslimisch in dem Fall oder kroatisch, und sehe diese abtrünnige Republik Srpska als ein Riesenproblem an, um einen dauerhaften Frieden in diesem Land zu etablieren. Und alles, was dieses Land braucht, ist eben dieser Frieden. Also wenn man sich die Geschichte von Bosnien anschaut, was da alles passiert ist und dass diese abtrünnige Republik sich selbstständig machen will und im weiteren Teil dann mit Serbien sich vereinigen will, es ist halt ein Problem.
Also naja, es liegt natürlich daran, dass dieser Dayton-Plan niemals Sinn gemacht hat. Also das, da ist schon mal die Voraussetzung für ein wirklich gutes Miteinander, wenn man da auch irgendwelche Hochkommissare hinsetzt, die von außen da irgendwelche Sachen machen, ist da nicht gegeben. Ja, das ist halt auch im Grunde, mir zeigt diese ganze Geschichte, die Paul gerade gesagt hat, dass der Osten sich halt noch sehr gut an Diktatur erinnert. Mhm. Ja. Also die wissen noch ganz genauso, also die, wie gesagt, ne, der Westen ist mit Hollywood aufgewachsen, der Osten mit Honecker und Co. Und die wissen halt ganz genau, wie sich das anfühlt und wie das riecht. Und die riechen das schon. Ja? Ja. Während die doofen Westler, kann man sagen, die wirklich bei jedem Hollywood-Film aufs Happy End warten, die wissen nicht, wie das riecht. Die fallen drauf rein. Die lassen sich von unserer Demokratie, lassen die sich einlullen. Ja? Und ach, ich bin auf der richtigen Seite und so weiter. Ja,
wir
das
haben
ist
keine
einfach
Demokratie.
Wir haben unsere Demokratie, Ali. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
Unsere demokratische Deutschrepublik.
Und die muss mit allen undemokratischen Mitteln verteidigt werden. Ne? Mhm. Weil dann sonst ist unsere Demokratie weg.
Ja? Ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr damit andeuten wollt. Und einen weiteren Fall, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, wie das zusammenhängt. Denn dieser Unfrieden im Inland, den haben wir in Deutschland ja auch bekanntermaßen. Und die Welt formuliert es so, ein Nahostkonflikt auf deutschen Straßen, der auffällige Polizeibefund auf Demonstrationen quer durch die Republik findet der Nahostkonflikt Widerhall. Zahlen der Polizei aus dem Brennpunkt Mannheim geben Aufschluss, wie sich die Mobilisierung entwickelt und wo die Beamten ständig einschreiten müssen. Die Gewalt auf Deutschlands Straßen nimmt zu und sie ist fast ausschließlich und überwiegend muslimisch da, die zunehmende Gewalt, wie diese jetzt am Donnerstag, dem 31. Juli 2025, kam es in Quickborn, in einem Fleischverarbeitungsbetrieb, zu einem Messerangriff, bei dem ein 45-jähriger iranischer Mitarbeiter auf zwei Kollegen losging. Die Geschädigten, ein 32-jähriger Iraker und ein 44-jähriger Syrer, erlitten Schnittverletzungen am Oberkörper. Beide Männer gehören der ethnisch-religiösen Gruppe der Jesiden an und arbeiten eigentlich seit langem gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in dem Betrieb. Also wir scheinen uns gewisse Konflikte auf die Straße zu holen, will ich damit andeuten, Ali. Und interessant ist jetzt, und das wäre meine Anschluss an das davor, was mit dem muslimischen Massenmörder vom Weihnachtsmarkt, Taleb al-Abdulmohsen, geschieht. Denn der Mann hat ja bekanntermaßen als saudi-arabischer Scheinarzt es geschafft, sich irgendwo als Psychiater anstellen zu lassen, begann dann vermutlich fraglich diese Morde als Einzeltäter und rudergesteuertes Werkzeug von irgendwem und sitzt nun im Gefängnis. Und von dort aus schreibt er diverse Briefe, das berichten deutsche Boulevardmedien, Briefe an die Hinterbliebenen seiner Opfer, die er zum Teil dabei angeblich verhöhnt. Zum Teil schreibt er Briefe an die Staatsanwaltschaft und erklärt, dass er sich, Zitat, darauf freue, weitere Deutsche abzuschlachten. Das ist alles hässlich genug, aber es ist auch seltsam, wenn man den Einwurf von Schlomo Finkelstein dazu liest. Aaron Schlomo Finkelstein Pielka ist ja bekanntermaßen als YouTuber ins Gefängnis geschmissen worden für seine kritischen YouTube-Berichte, als angeblich rechtsradikaler YouTuber. Und der schreibt zu diesem Vorgang: Will noch mal daran erinnern, dass meine Briefe, Anrufe und Besuche überwacht wurden und nur unter Beamtenaufsicht stattfinden durften, nachdem ich den Verfassungsschutzbesuch öffentlich gemacht habe. Das Bübele, gemeint ist al-Abdulmohsen, terrorisiert die Angehörigen seiner Opfer inzwischen seit einem Monat mit Briefen. Kein Problem, schreibt Schlomo Finkelstein. Und das, Ali, könnte man ja auch ein bisschen auffällig finden. Hat er irgendwie einen Punkt, oder?
Ja, nicht nur das. Ich bin ja der Einzige in der Runde, der mal Kontakt zu diesem Terroristen hatte. Und ich glaube bis heute nicht an die Geschichte, die offiziell ist. Es ist doch seltsam, dass zum ersten Mal ein Terrorist lebend gefasst wurde und es monatelang Stillschweigen darüber gibt. Wäre dieser Mensch irgendein Reichsbürger gewesen, hätte man jeden Tag in der Zeitung über ihn berichtet. Im Moment ist es so, dass es da so gut wie gar keinen Informationsfluss gibt und auch gab. Und ich eher das Gefühl habe, dass da vieles vertuscht wird. Weil wenn einer psychisch auffällig ist und er schreibt Briefe und diese werden nicht kontrolliert, sondern landen dann später bei den Angehörigen der Opfer, da hat Finkelstein recht. Warum lässt man das durchgehen? Weil diese Menschen werden ja dann erneut gequält. Also an diesem ganzen Fall stimmt alles hinten und vorne nicht. Und ich möchte nicht wissen, was da uns vorenthalten wird.
Ja, also ich erinnere mich an einen Artikel gelesen zu haben, wo das ein bisschen aufgedröselt wurde. Und zwar sagte man da, also man hat diese Briefe wohl gelesen, ja, aber man könne ihn, er hätte das Recht, diese zu verschicken. Und inzwischen haben die Angehörigen, die das nicht mehr haben wollen, das halt laut kundgetan und deswegen kriegen sie auch keine Briefe mehr.
Nee, das ist nicht wahr. Also die Zensur da rein und raus in den Gefängnissen, da kannst du Michael Ballweg zu fragen, da kannst du Aaron Pielka, der sich jetzt immer als Zertifikatsmaurer Aaron Pielka tituliert im Netz, Humor hat er unter anderem, der musste ja im Gefängnis dann einen Pflichtkurs machen, einen Pflichtmaurerkurs zur Resozialisierung. Wer sich dafür Details interessiert, unter anderem ich dürfte ihn interviewen, nachdem er rauskam. Das war ein sehr launiges Interview, was er erzählt. Das zieht einem die Schuhe aus, wie er da behandelt wurde. Die Realität im Knast ist einfach, dass die tun, was sie wollen. Die schneiden dich nach Belieben auf beliebige Dauer von allem ab. Da gibt es keine Rechte, da hast du keinen Brief rein und raus. Das ist alles Bullshit. Wenn die Briefe rauslassen, wollen die rauslassen. Und wenn die nicht rauslassen wollen, lassen die nicht raus. Das ist vollkommen egal, was auf irgendwelchen Papieren steht und was du angeblich für Rechte hast. Also das stinkt derartig zum Himmel. Das ist gewollt vom Regime. Das ist genau so gewollt. Und die Frage ist, warum?
Ja, also erstmal müsste man die These überprüfen und nicht dann schon mal die Schlussfolgerung unbedingt ziehen. Also ich bin nicht sicher, ob die ob die These richtig ist. Aber gut.
Welche These? Jeder. Dass es gewollt ist?
Ja.
Okay. Ja,
für mich gibt es keinen Beleg, jetzt keinen richtigen. Du sagst natürlich als großer Knastexperte, wie schlimm das dort ist und dass das so ist. Hast es allerdings auch mehr aus dritter Hand oder aus zweiter Hand? Also, ja.
Tja, ihr lieben Knastexperten, schreibt doch bitte Milena Prihadovic jetzt eure Einschätzung dazu, wenn ihr damit selber Erfahrung habt, und lasst es uns dann auswählen. Ja, das, was ich mir tatsächlich auch von Strafanwälten anhören musste oder habe, auch aus Gründen, weil ich selbst ja auch gewissen Kontakt habe mit den Zwangsmaßnahmen des Systems und mich auf gewisse Dinge vorbereite, da sieht es doch so aus. Sagen wir so, Milena, ich bin sehr pessimistisch, was die Brief- und Kontaktrechte im Gefängnis angeht. Insofern vor allem bei Untersuchungshäftlingen.
Kann ja auch gut sein, dass du recht hast. Ich sag ja nicht, dass das nicht stimmt. Ich sag nur, dass ich da jetzt aufgrund, ich kann jetzt nicht sagen, warum, wenn ich noch nicht mal einen Beleg habe, für das es so ist.
Absolut. Apropos Beleg für Regimesteuerung der Umvolkung. Apollonius berichtet, mehrere sogenannte Nichtregierungsorganisationen setzen sich dafür ein, einem palästinensischen Ehepaar ohne Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Unter diesen Organisationen befindet sich unter anderem die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Handicap International sowie State Free. Sie fordern, dass die Einbürgerung nicht mehr davon abhängen dürfe, dass Antragsteller ihren eigenen Lebensunterhalt finanzieren können. Die beiden Palästinenser sind 2015 nach Deutschland eingereist. Danach hätten sie Deutsch gelernt und gearbeitet. Vor ihrem Aufenthalt lebten sie in Syrien, wo der Mann als Ingenieur tätig gewesen sein soll und die Frau als Lehrerin. Inzwischen beziehen beide jedoch Bürgergeld. Der Spiegel beziffert die Leistung der beiden, die beiden gewährt wird, auf 1.800 Euro. Und Ali, das ist ja in der Tat ein interessanter Fall, oder? Da kommt viel zusammen.
Ja, da kommt mir aber auch die Galle hoch. Ich bin vor 53 Jahren in Deutschland geboren worden und wollte jetzt vor einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Ich bin voll integriert und bekomme diese aus dem gleichen Grund nicht, weil ich Frührentner bin. Also ich kann nicht arbeiten. Ich wurde rausgezogen und bekomme sie nicht, weil meine Rente eben aufgestockt wird. Was haben diese Menschen denn für Deutschland geleistet, dass man ihnen diese jetzt schenken will? Oder warum kommen diese Organisationen nicht zu Menschen wie mir, die voll integriert sind, die viel für dieses Land getan haben und diese deutsche Staatsbürgerschaft aus demselben Grund nicht bekommen? Menschen wie ich haben hier überhaupt gar keine Lobby. Und die Grünen und die SPD wollen ja jetzt diesen Passus wieder entfernen, dass eben Menschen eingebürgert werden können, wenn sie Bürgergeld bekommen. Und ich habe mein Schicksal erstmal so akzeptiert und ich bin strikt dagegen, Menschen erstmal in unsere Sozialsysteme einwandern zu lassen, die noch nie hier eingezahlt haben, und davon abgesehen, ihnen dann noch die deutsche Staatsbürgerschaft nachzuwerfen. Also Staatsbürgerschaft muss verdient werden. Ja, indem man etwas für dieses Land auch tut und auch leistet. Und in dem Fall verramschen wir einfach unsere Staatsbürgerschaft hier. Und wir wissen auch in den meisten Fällen nicht mal, welchen Background haben die Menschen, weil in Berlin brauchst du ja mittlerweile nur noch online deinen Antrag auszufüllen. Und das kann jeder Islamist machen, das kann jeder Staatsfeind machen. Und da wird nicht mehr geprüft, ob diese Menschen eigentlich in unsere Gesellschaft passen. Also das ist ein Thema, was mich wirklich auch aufregt im Moment.
Ja, und wenn man nach die Region schaut, sagen wir so, die näher dran ist an dem Problem, was wir uns auch reingeholt haben, nämlich namentlich nach Pakistan, dann ist es interessant, was die tun mit den afghanischen Einwanderern, die sie dort haben. Denn Pakistan hat jetzt verkündet, eine Massenabschiebung stattfinden zu lassen. Pakistans neue Massenabschiebung soll 1,3 Millionen Afghanen treffen, die dort Schutz suchen, wie die Welt schreibt. Die Regierung in Islamabad plant die nächste Abschiebewelle. Und Personen sind Personen, deren Registrierung abgelaufen ist. Das klingt irgendwie ganz anders als die deutsche Politik.
Naja.
Und so ein bisschen näher dran sind sie ja schon.
Ja, sie hatten aber auch ein bisschen Krieg mit Pakistan gehabt. Mit Afghanistan, Entschuldigung.
Milena?
Was ich sagen wollte, da ist Pakistan gar nicht alleine. Was man hier eigentlich auch gar nicht oder sehr selten liest, dass der Iran dasselbe macht. Ja? Der Iran, der schmeißt alle Afghanen raus gerade. Ja. Also alle Afghanen müssen ausreisen. Ich weiß das so genau, weil das den Vater einer Freundin von mir betrifft, der im Iran als Koch gearbeitet hat. Ja, der musste jetzt auch raus. Ja, und die werden seit einiger Zeit auch, die Afghanen, sehr schlecht behandelt dort. Die dürfen nicht mehr ins Krankenhaus.
Was?
Ja, die dürfen nicht ins Krankenhaus gehen. Die können sich vielleicht mit viel Geld irgendwo von einem Arzt behandeln lassen, aber sie dürfen nicht mehr in Krankenhäuser. Hm. Und die dürfen, die müssen auch mehr für Brot und solche Sachen bezahlen. Also wirklich Sachen, wo wir schon sagen, das ist absurd, ja. Und viele, die jetzt gehen müssen, werden dann auch nochmal richtig abgezockt. Also die Vermieter, die ja wissen, dass die gehen müssen, die geben denen einfach auch die Kaution nicht zurück und so, ja. Oh. Dann stehen die ja, ja, das passiert gerade zuhauf im Iran. Und da muss ich sagen, da tun die Leute mir aber schon richtig leid.
Also mir auch, vor allem, es sind ja ganz viele, die vor dem Taliban-Regime abgehauen sind, auch Frauen, ja, vor allem nach Pakistan. Das Problem ist eben, dass es ja immer wieder Konflikte zwischen dem Iran und Afghanistan, also dem Taliban-Regime, gibt, wegen Wasser. Also da geht es wirklich um Wasser an der Grenze, wo die Taliban mehrere Staudämme bauen will und die Wasserzufuhr in den Iran damit ja versiegen wird. Und in Pakistan haben sie das Problem, dass die Taliban die Grenzziehung dort einfach nicht akzeptieren und Teile von Pakistan annektieren wollen. Da gab es auch Konflikte. Also da haben pakistanische Soldaten eben Afghanistan auch bombardiert und das ist halt sehr, sehr, sehr kompliziert da unten.
Den fehlt Annalena Baerbock, weil ich meine, wo immer das Pakistan...
Wo sind denn eigentlich die Queers für Afghanistan?
Ja, die sind gerade mit Palästina beschäftigt. Aber wir müssen einfach Baerbock hinschicken. Wir wissen ja, die hat super Beziehungen zu solchen frauenverachtenden Terrorregimen. Die versteht sich ja super mit den Taliban. Das wäre ein toller Einsatz für sie. Sie wäre bestimmt sofort frei. Steht ja so, also Annalena Baerbock als pakistanische Beauftragte für die Taliban. Würde sie sofort machen. Wenn wir ihr eine Einladung schicken, die glaubt das auch, Ali. Da schickt man ein Ticket dazu, dann ist sie sofort in Islamabad. Tja, aber die ist in den USA stattdessen. Stattdessen ist sie in den USA. Und USA ist dann auch das, was es im Prinzip momentan zur Wirtschaft zu sagen gibt. Jede Woche machen wir ja im nackten Geld ja einen sehr ausführlichen Rundgang durch die Weltwirtschaft. Aber in Kurzfassung, diese Woche, da hat Donald Trump geschafft, was man ihm nicht zugetraut hat, zumindest nicht in WEF-geführten Westregierungen. Da bezeichnet man ihn ja gern, Zitat, als Schulhof-Bully, jetzt so in der Welt wiedergegeben. Deutsche Politiker seien empört über Trumps Geschenkaussage. Sie haben mir 600 Milliarden Dollar gegeben und das ist ein Geschenk, prahlt US-Präsident Trump über die zugesagten Investitionen der EU in den USA. Und damit, Milena, hat er ja mal wieder recht, ne? Das haben sie ja wirklich getan. Trump hat die EU abgezockt, Ursula von der Leyen, jetzt freut er sich, behält recht und die Europäer sind sauer.
Ja, was ich ja gerade hochspannend finde, wir sehen gerade ganz normale US-Politik, nur ohne Filter. Ja, also Trump hat Uschi in ganz normaler US-Manier erpresst, ja, und über den Tisch gezogen. Wir sind stärker, also mach, was ich will. Und er versteckt das halt jetzt nicht hinter Handshakes oder Orden, wie Obama sie Merkel umgehängt hat, ja, dem Vasallen noch einen Orden über den Kopf geworfen. Ja, der zeigt ganz offen, Trump zeigt ganz offen, wie brutal Supermächte vorgehen. So sind die vorher auch vorgegangen. Nur haben sie dabei gelächelt, ja, und haben Händchen geklatscht oder Händchen gedrückt und so. Das ist der große Unterschied. Und Trump hat die Europäer als das vorgeführt, was sie sind. Zahnlose Tiger, ohne Konzept. Wenn ihr mir nicht die 600 Milliarden gebt, dann gibt's halt Zölle von 35%. Tja,
15.
Und der gibt,
also für EU
er hat
15.
gesagt,
achso, ja,
nein,
gedroht
hat er mit
mir, ja.
Wenn
ja,
ihr mir schon nicht die 600 Milliarden
jawohl
gebt, ja, danke.
Ja.
Der Gipfel ist natürlich der Satz, ich kann damit machen, was ich will. Das hat er auch noch gesagt. Ja, das ist Demütigung ohne den Hauch von Diplomatie.
Ja,
und der Vorteil für uns, wir können das jetzt live und in Farbe sehen. Und sogar die Untertanenmedien können Europa jetzt nicht mehr als gleichwertigen Partner verkaufen. Also im Grunde ist das einfach, ja, Trump zeigt, wie Politik der USA funktioniert. Und das seit Jahrzehnten.
Das stimmt. Na, mit dem Spruch macht er das, was Angelsachsen dann adding insult to injury nennen. Also der Verletzung der Zugefügten auch noch eine Beleidigung hinzuzufügen, wenn er sie so vorführt. Aber da ist diesmal die EU nicht allein. Da hat es tatsächlich diesmal auch die Schweiz getroffen und muss man sagen, ein bisschen aus Schuldeigener. Unter anderem Reuters berichtet, die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die ist jetzt nach Washington gereist, zusammen mit ihrem stellvertretenden Bundespräsidenten. Das sind sozusagen die Regierungschefs, die heißen da Bundespräsident und sind entsprechend dann mehr dem Kanzler, aber auch nicht richtig, weil der Bundespräsident eigentlich nur der erste Minister ist, der die gleichen Rechte hat wie alle anderen, aber er ist eben der Regierungsmensch, der das Land vertritt. Die ist deswegen dahin gereist, weil sie vorher mit Donald Trump telefoniert hat. Und das Telefonat war ein Trainwreck, wie die Amerikaner sagen. Während des Telefonates zwischen Keller-Sutter und Trump bekam eine Diplomatin auf der Schweizer Seite SMS von der amerikanischen Seite. Sie solle das Gespräch besser schnell beenden, sonst wird es alles nur noch schlimmer. es wurde so schlimm, dass aus den eigentlich 10% Zöllen, die Taylor Suter für die Schweiz rausverhandelt wurde, 39% wurde. Die Schweiz
steht, was hat sie denn gemacht?
Ja, sie war wohl, das ist jetzt Zitat der Schweizer Presse, recht arrogant. Sie hat im Vorfeld erklärt, sie habe The Art of the Deal gelesen, könnte den Ami schon irgendwie beherrschen und wisse mit Trump umzugehen, aber im Gespräch mit Trump wohl sehr, belehrend, altklug und in anderer Weise anti-Trump gewesen. Und Trump war einfach sauer und hat dann gesagt, nein. Danach reiste sie sehr aufgeregt. In der Schweiz wurde das sehr, sehr nervös zur Kenntnis genommen, weil das die Schweiz hart trifft. In wichtigen Industrien, ist danach eben in die USA gereist, um Trump wieder zu treffen, und es folgte die nächste Demütigung. Sie traf ihn nämlich nicht. Sie ist nur zu einem, wie sie dann sagte, very good meeting mit dem Außenminister Marco Rubio vorgelassen worden, ist aber komplett mit leeren Händen wieder in die Schweiz zurückgereist. Tja.
Oh Mann, also wie doof muss man denn sein? Also das ist ja wirklich, die Schweizer habe ich fertig für ein bisschen intelligenter gehalten, ja, intelligenter als jetzt hier diese, Frau Keller-Suter ist, also dem gegenüber arrogant oder belehrend aufzutreten, dass das die falsche Strategie ist, das wüsste wahrscheinlich sogar mein 6-jähriger Nachbar. Ja? Also das ist wirklich einfach. Ich möchte noch irgendwas hinterher schieben, was den EU, die EU-Zölle angeht. Den EU-Deal, ja, die 600 Milliarden.
Wenn du überfallen wirst, zu sagen, wir haben ein Deal. Ich habe mich mit dem Räuber geeinigt.
Ja, genau, wenn du überfallen wirst und darfst keinen Satz zu Ende sprechen. Nee, aber von der Leyen hat das ja alles völlig geschockt irgendwie zugesagt. Nur, die hat ja jetzt das Problem, dass sie ja überhaupt niemanden vorschreiben kann, irgendwo zu investieren. Also sie kann ja gar nicht zur Industrie gehen und sagen, so, und ihr investiert jetzt 600 Milliarden dort. Dann sagen die, wer bist du? Tussi, ja?
Fuck also, the EU, sagen
ich meine,
ja.
Dann sagen die fuck the EU, ja? Also auch die Europäischen, die hat ja keine Macht über Industrieunternehmen, ja? Das ist das große Problem, das gerade auf Uschi von der Leyen zukommt.
Tja, das hat sie in der Tat, und derweil läuft es für die USA oder für die amerikanischen Steuerzahler letztlich irgendwie insgesamt anders und man könnte fast meinen besser. Deutschlandfunk schreibt, das US-Gesundheitsministerium stellt die Finanzierung der Entwicklung bestimmter Impfstoffe ein, die Infektionen der oberen Atemwege wie Covid-19 oder Grippe bekämpfen sollen. Betroffen sind 22 Projekte im Umfang von 500 Millionen Dollar, die mit mRNA-Technologie arbeiten sollen. Gesundheitsminister Kennedy, der Deutschlandfunk schreibt, ein erklärter Impfkritiker, erklärte, die Daten zeigen, dass diese Impfstoffe nicht wirkten. Potz Blitz. Deutschlandfunk schreibt dann auch, Belege liefert er nicht.
Ja, ich finde das jetzt auch nicht so eine tolle Nachricht. Auf der einen Seite werden zwar 500 Millionen jetzt an Fördergeldern eingestellt, aber auf der anderen hat Trump ja zu Beginn seiner Amtszeit eine 500 Milliarden schwere KI-Kampagne namens Stargate gestartet. Ziel war da oder ist da, ja, mit Hilfe von KI personalisierte mRNA-Impfstoffe in nur 48 Stunden robotergesteuert herzustellen. Also nochmal ganz kurz, da sollen die KI soll Menschen auf Krebszellen untersuchen. Die finden sich immer, weil im Körper immer Krebszellen sind, die normalerweise vom Immunsystem gekillt werden. Ja. Und danach soll der dann zum Patienten mutierte Mensch, weil man hat ja Krebszellen gefunden, mit einer personalisierten mRNA-Therapie behandelt werden. Ja? Und da hat Trump 500 Milliarden locker gemacht für dieses Projekt Stargate. Und dann kommt mir das so ein bisschen wie Brosamen vor, diese 500 Millionen, die jetzt Kennedy da einsparen will.
Das ist so. Das ist mit linke Tasche, rechte Tasche. Wobei von lasser linken raus in die rechte noch mehr rein. Die gute Nachricht bleibt trotzdem, dass diese Impfstoff-mRNA-Technologie damit erstmal politisch aufgegeben wird ein Stück und fraglich ist, was bei der anderen wesentlichen KI-gestützten Pharma-Unterstützung dann bei rauskommt. Also du hast recht aus meiner Sicht, Melina. Das, was er im Hintergrund macht, ist wiederum schlecht. Trotzdem ist es gut, wenn gerade diese mRNA-Technologie da und diese Technologie, also diese Marketing-Aktionen der Pharmaindustrie für diese Giftstoffe in irgendeiner Weise geschwächt werden. Da muss man sich mal über das Kleine freuen. So kann man es auch sehen, was Deutschlandfunk noch berichtet. Man kann es wieder anders sehen. Die Corporation for Public Broadcasting nämlich, die wurde zusammengestrichen. Die CPB ist eine Art ARD-ZDF der USA, sehr viel kleiner. Aber die hat 9 Milliarden US-Dollar gestrichen bekommen, etwa 7,7 Milliarden Euro. Das ist ein bisschen weniger als die deutschen staatsmedialen Häuser. Und zum ersten Mal seit 5 Jahrzehnten sieht der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr keine Mittel für diese staatlichen Sendeanstalten vor. Das wäre doch nun mal eine schöne Sache für Deutschland, oder nicht? Sind wir uns da einig?
Ach, redest du mit mir?
Ja, ich dachte, weil
oder
du gerade...
Oder mit mir?
Ja, auch mit euch beiden, aber du hast ja zuletzt gesagt, man muss sich auch mal freuen können, finde ich, über solche...
Ja, Dinge. Ich freue mich jetzt.
Ganz freiwillig, schön. Naja, die nutzt jede Gelegenheit, dich zu freuen, weil wenn wir auf die deutschen Zahlen gucken, da vermeldet jetzt, schreibt Nachdenkseiten, deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend gewachsen. Das Statistische Bundesamt und die BIP-Zahlen, die vermelden das. Wenn man dann allerdings näher hinschaut, und das hat mein Banker Hermann getan, dann ist das, kann man sagen, kreative Buchführung, was da die deutschen Staatsstatistiker rausgeben. Und das entspricht ja auch dem, was man in der Realität so irgendwie fühlt. Also nicht nur, dass die Bahnstrecke Hamburg-Berlin dann auch gesperrt ist, so die einzig größte eigentlich zwischen, die überhaupt noch in Deutschland irgendwie Relevanz hatte, die macht die Bahn mal eben so zu und insgesamt läuft es auch so mit der Infrastruktur, was die Arbeitsmarktsache angeht, nicht ganz so gut. Da gab es jetzt ja eine Rentenreform, die die Bundesregierung anstoßen möchte und Melina, die wird von den Medien nicht gut aufgenommen und auch ausnahmsweise mal nicht von der ansonsten ja sehr jubelwilligen Arbeitgeberschaft und den Industrievertretern. Die sprechen ja von einer Art Jahrhundertkatastrophe.
Ja, weil es halt super teuer wird, Mütterrente und all diese Geschichten. Aber was es ja wirklich bräuchte, wäre eine Rentenreform. Und die hat, glaube ich, jede Regierung schon versprochen, zumindest im Wahlkampf bislang. Und keiner hat je geliefert, weil sie dann wahrscheinlich nicht wiedergewählt worden wäre, ja. Also, ja, ich glaube, diese Rentenreform wird nichts bringen. Das ist ein bisschen Klientelpolitik, ein bisschen hier, ein bisschen da. Seit Jahrzehnten werden die Rentenkassen, werden andere Kassen geplündert, ja, also Soli und alles Mögliche, um diese Rentenkassen zu füllen. Selbst Adenauer wusste, dass das nicht lange gut geht, ja. Hm. Und was die deutsche Wirtschaft angeht, da, also sagen wir mal, diese Schummeleien mit diesen, dass es, damit sie nicht technische Regression,
ich weiß auch nicht. Könnte helfen, aber ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, was ist, wenn die Wirtschaft Rezession,
ja.
Technische Rezession, genau. Technische Rezession, da ist mir das Wort doch fast entfallen, heißt es, wenn es zweimal hintereinander Minus ist. Und mit dieser Trickserei da bei den Statis ist es immer einmal Plus, einmal Minus, aber so auf ganz niedrigem Niveau, ne? Minus 1, minus 3, minus 2 und so weiter. Hm. Also die tricksen natürlich fürchterlich rum. Und wie es wirklich ausschaut, da möchte ich einen Post vorlesen von Emanuel Böminghaus. Der hat einen Handelsblattartikel auf X zusammengefasst. Ich finde, der sagt es ganz schön. Im Juli 25 meldeten 1.588 Kapital- und Personengesellschaften Insolvenz an. Das sind 64% mehr als im Durchschnitt Juli, also Durchschnittsjuli der Vor-Corona-Jahre und der zweithöchste Wert seit 2 Jahrzehnten. Besonders brisant, dieser Anstieg erfolgte trotz des Ausbleibens großer Konzernpleiten. Die kommen aber noch. Dunkle Prognosen für den Herbst erwarten Experten eine weitere Eskalation der Pleitewelle und so weiter und so fort. Also die Insolvenzkrise rollt ungebremst auf den deutschen Mittelstand zu.
Das.
Und dann denken wir noch an die Großindustrie, die gerade im Ausland Werke baut. Ne? Also die sind ja gerade dabei, das dauert ja noch ein paar Jahre. Ne, 2 Jahre vielleicht, dann sind die in 2, 3 Jahren auch ganz weg. Ja, da, also die angekündigt haben, dass sie gehen werden, das haben die Leute hier ja schon wieder vergessen, ne, weil sie noch nicht weg sind. Aber die bauen.
Das, was du da betreibst, ist auf jeden Fall Stimmungszersetzung, wenn ich jetzt
das
mit dem
ist Delegitimierung der Regierung ist das.
Die Stimmung ist das Wichtigste, haben wir gelernt. Weil es geht darum, und komischerweise meinen ja in aktuellen Umfragen 2/3, dass der BlackRock-Kanzler keine gute Arbeit leisten würde. Das, und da trägt natürlich das, was du jetzt sagst, Melina, auch dazu bei, dass sich das weiter verschlechtert. Darauf will ich dich
hingewiesen. Aber das stimmt, da habe ich auch kurz gedacht, sind die Leute schlau, die durchschauen den März. Ne? Und dann habe ich gelesen, unter den Beliebtheitswerten bei Spitzenpolitikern ist Markus Söder vor März. Also Markus Söder und Boris Pistorius ist ganz weit oben. Da habe ich gedacht, na, vielleicht doch nicht so.
Du meinst spannend. Der Markus Söder, der zuerst die Abschaffung von Verbrennermotoren gefordert hat und jetzt die Wiedereinführung von Verbrennermotoren und die Abkürzung.
Da finden die Leute toll. Also der hat höhere Beliebtheitswerte als Merz.
Melina, ich erkläre es schon lange, aber ich erkläre es gerne nochmal. CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands.
Und was ist mit SPD-Wählern? Verteidigungsminister Boris Pistorius ist mit 60% immer noch der beliebteste Politiker.
Die sind bösartig. Die sind vor allem bösartig. Aber CDU-Wähler sind wirklich die Dümmste. Und sie werden dann auch auf dem Fuße gestraft, denn diese nicht vorhandene Rentenkasse hat ja jetzt auch noch, wie ihr bestimmt auch gehört habt, einen kleinen Rechenfehler gemacht. 22 Millionen Rentenbescheide wurden falsch verschickt, schreibt unter anderem der Merkur aus München. Der Staat hat sich verrechnet. Upsi, und ganz zufällig zu Ungunsten der Rentner. Wer hätte das gedacht? Es geht um insgesamt 11 Millionen Euro, die zu viel einbehalten wurden. Und dieser Fehler wird aber nicht korrigiert. Es wird zu aufwendig, das zu korrigieren. Deswegen
es sind wohl auch nur ganz, es sind ja nur Centbeträge für, glaube ich, so für die einzelnen Leute. Also die 11 Millionen ist ja auch nicht viel. Insofern haben sie gesagt, kostet mehr, wenn wir das jetzt korrigieren. Mhm. Ja, ist nicht richtig, ist genau. Nicht richtig. Wir haben, aber es ist jetzt auch nicht der Monsterskandal, wo den Leuten 10.000 Euro weggenommen werden.
Nö, aber so Kleinvieh, das läppert sich. Ne? So macht man halt viel Geld. So haben Banken früher viel Geld verdient, weil Überweisungen erst nach Tagen ausgeführt wurden.
Ja,
das stimmt. Der Gewinn, den man dann macht, ne, der dann verzinst ist, das läppert sich dann schon. Und das, ja, aber ein Schelm, wer glaubt, dass das irgendwie hat, das ist alles zufällig. Aber einen habe ich noch, einen letzten habe ich noch, also so richtig letzten. Ali, rate mal, für was 630 Millionen Euro eigentlich bitter benötigten deutschen Steuergeldes ausgegeben werden von der Bundesregierung in Anbetracht Klapperkassen?
Ich schätze mal an NGOs.
Fast. Also ja, eigentlich ist es richtig, aber ganz konkret, das ist verdammt gut geraten, irgendwie hast du politische Erfahrung. Es geht um eine ganz spezielle, von einem ganz speziellen Freund der Herzen, den wir aus den letzten Jahren kennen, der sich einen Namen erarbeitet hat. Man kommt nicht drauf, wenn man es nicht gelesen hat, weil es wirklich so unvorstellbar ist. Die Bill und Melinda Gates Stiftung bekommt 630 Millionen deutsche Hauptsteuer. Ist so. Apollonius schreibt, dass das auf die Anfrage der AfD herauskam. Und in einer Vorbemerkung zu der Antwort auf die AfD-Anfrage heißt es von Seiten der Bundesregierung, Zitat, die Pflege und Förderung der transatlantischen Beziehung ist ein Kernanliegen der Bundesregierung. Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen ergänzen und bereichern mit ihrer Arbeit die transatlantischen Beziehungen über die bi- und multilaterale staatliche Zusammenarbeit hinaus.
Mein Gott, der Vasall bückt sich aber doch schon und keiner will mehr hinten rein. Also das ist ja fürchterlich.
Wie Lena.
Ja, das war jetzt gerade mein Bild.
Ja, und mit diesem Bild, ihr Lieben, entlasse ich euch ins Wochenende. Kämpfe wie ihr auch. Also wir leiden gemeinsam und stellen fest, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Uschi von der Leyen, Landesverräter wie Olaf Scholz oder Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Ali Utlu und Milena Preradovic. Das war Nummer 202 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.